Thema heute in diesem Sonderpodcast. 80 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Bei einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung mit Zeitzeugen der Shoah im Justizpalast München setzten die drei Staatsgewalten in Bayern, Legislative, Exekutive und Judikative, anlässlich dieses bedeutenden Jahrestages ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus. Auch 8 Jahrzehnte nach dem Holocaust ist jüdisches Leben in Gefahr. Über schreckliche Erfahrungen mit Antisemitismus, bedrohliche Entwicklungen, neue Gefahren und eine wehrhafte Gesellschaft mit voller Unterstützung der drei Staatsgewalten sprachen. Dr. H.C. Mult-Charlotte Knobloch, Zeitzeugin und ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, seit 1985 Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.
Also wenn Sie mit mir über Antisemitismus sprechen, dann spreche ich über Judenhass. Das Wort Antisemitismus ist mir vollkommen fern.
Aber Naor, Holocaust-Überlebender. Seit 30 Jahren engagiert er sich als Zeitzeuge und diskutiert mit Schülern, um das Bewusstsein junger Menschen für den Holocaust zu schärfen.
Antisemitismus ist eine Krankheit. Alle Religionen auf der Welt haben diese Krankheit. Einer gegen den anderen. So sehe ich es.
Die Journalistin und Autorin Shahzad Eden Osterer, iranische Wurzeln, mit einem deutschen Juden verheiratet und sie hat Familienangehörige in Israel.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, in einem Land, wo wir täglich nie wieder hören, kann meine Tochter mit der Urgroßmutter, die befreit wurde von Auschwitz, bleiben? Kann sie hier zur Uni gehen oder nicht? Das begleitet mich täglich tatsächlich.
Der bayerische Landespolizeipräsident Michael Schwald.
Antisemitismus äußert sich ja immer dadurch, dass er auch mit Codes arbeitet. Dass er permanent versucht, im unterstrafbaren Bereich zu bleiben. Das ist das, was wir tatsächlich als Polizei nach dem 7. Oktober noch viel deutlicher wahrgenommen haben. Dass diese Versuche, anschlussfähig zu werden mit dem Thema Judenhass in den sogenannten pro-palästinensischen Versammlungen durchaus zutage getreten sind.
Der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München, Dr. Hans-Joachim Hessler.
Institutionen sind stark, aber die Leute müssen auch wieder das Gefühl bekommen, Demokratie und Rechtsstaat können Krisen lösen und sind besser als das Autoritäre.
Karl Freller, Mitglied des Bayerischen Landtags, ehemaliger Staatssekretär im Kultusministerium und Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.
Was mir beim Antisemitismus im Augenblick auffällt, dass wir drei, ich sage jetzt nochmal schon fast bewusst, Feinde haben gegen die jüdische Bevölkerung. Das sind die Rechten, sind die Linken und sind die Islamisten.
Dr. Ludwig Spänle, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.
Ich muss es leider sagen, in Deutschland werden wieder Juden verfolgt und Jüdinnen. Es ist schick geworden, in der Mitte der Gesellschaft, nicht nur bei den Rechten, den Linken und den Islamisten, festzustellen, ach, was da in Israel passiert, das ist Genozid und Sie sind ein Jude. Sie sind doch mitverantwortlich für das, was da in Gaza passiert. Und das ist die neue Qualität des Judenhasses, den wir in der Mitte der Gesellschaft erleben.
Vor der Diskussion im Justizpalast zum 80. Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau die Gedanken und Impulse der Spitze der drei Staatsgewalten. Für die Legislative Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
Vor Antisemitismus aber ist man nur noch auf dem Mond ist sicher. Das schrieb Hannah Arendt 1941 in New York und der Satz ist noch immer furchtbar wahr. Das ist ein Problem und zwar nicht das Problem der jüdischen Menschen, sondern es ist unser Problem. Der Antisemitismus betrifft uns alle als eine Urform der Menschenfeindlichkeit, der Intoleranz, der Verachtung gegenüber Freiheit, Fortschritt und Demokratie. Und als solche ist ein Seismograph für den Zustand einer Gesellschaft, für die Tragfähigkeit einer Demokratie. Es ist also alarmierend, dass Antisemitismus im Denken, in Wort und in Tat immer stärker zunimmt. Schon vor dem 7. Oktober war er leider weit verbreitet. Aber man will es eigentlich gar nicht glauben, seit dem größten antijüdischen Pogrom nach der Shoah. Durch die palästinensischen Terroristen in Israel hat sich die Lage für Jüdinnen und Juden nochmal extrem verschärft. Weltweit und leider eben auch bei uns. Im öffentlichen Raum, im Alltag, in weiten Teilen von Kunst und Kultur. Ausgerechnet in den Milieus, in denen man vorgeblich besonders wachsam mit Minderheiten ist. Ausgerechnet an einigen Hochschulen sind ein Hotspot für Judenhass auch entstanden. Nicht selten zeigt sich der Hass aggressiv und auch zerstörerisch, nicht zuletzt wie in der Humboldt-Universität in Berlin. Immerhin hat die Unipräsidentin die Polizei gerufen und sich nicht, wie ihre Kollegin von der Alice-Salomon-Hochschule, schützend vor den Mob gestellt. Und die Polizei hat dankenswerterweise schnell und konsequent durchgegriffen. Und das ist auch die einzig richtige Reaktion auf so etwas. Und es ist auch richtig, solche Aktionen beim Namen zu nennen. Das ist nicht pro-palästinensisch, das ist schlicht und ergreifend Antisemitismus. Sonst würde sich die Gewalt nämlich nicht gegen den jüdischen Staat an sich richten, sondern gegen die Hamas. Aber der Protest richtet sich eben nicht gegen die Terroristen, er ist sogar für sie. Mit ihrem Symbol, dem roten Dreieck, mit Slogans, die Israels Existenzrecht in Frage stellen und mit Parolen, die zu Gewalt aufrufen, wie Intifada bis zum Sieg, eine tödliche Kampfansage gegen alles Jüdische. Diese antisemitische Machtdemonstration, ob auf der Straße oder eben an den Hochschulen oder wo auch immer, sie gefährden nicht nur Forschung und Lehre, nicht nur Leib, Leben und Freiheit von den jüdischen Studierenden und jüdischen Menschen im Allgemeinen. Sie gefährden den gesellschaftlichen Frieden in unserem Land. Anstelle von Verständnis und Rechtfertigung darf hier nur eines gelten: Null Toleranz. Denn es zeigt sich, der Hass auf Juden ist ideologisch ein Bindeglied zwischen Rechtsextremen, zwischen Linksextremen und zwischen Islamisten. All das passiert offen, ungeniert und auch enthemmt. Und das ist, man kann es nicht anders sagen, ein Armutszeugnis für unser Land.
Für die Judikative Staatsminister Georg Eisenreich, der bayerische Justizminister.
Das Erinnern und das Gedenken reicht nicht aus. Es geht immer auch um Handeln in der heutigen Zeit. Und die Bekämpfung von Antisemitismus erfordert ein starkes gemeinsames Handeln aller staatlichen Institutionen. Das passiert in Bayern, auch in Deutschland. Deswegen ist die Botschaft heute auch so klar und so stark, dass wir gemeinsam, geschlossen, entschlossen gegen Antisemitismus vorgehen, egal wo er stattfindet. Aber ich will trotzdem auch sagen, dass es nicht nur eine Aufgabe des Staates ist, sondern auch der gesamten Gesellschaft. Und die gesamte Gesellschaft ist nicht irgendwas Unbekanntes, sondern jeder Einzelne von uns als Bürger, als Bürgerin. Und es kann jeder etwas beitragen. Widerspruch hilft, wenn in der Familie, am Gartenzaun, wenn beim Kaffee in der Firma angefangen wird zu hetzen. Wenn es Zustimmung gibt, geht das Hetzen weiter und wird schlimmer, weil sich Menschen ermutigt fühlen. Wenn aber jeder etwas sagt, Widerspruch gibt, dann schrecken viele Menschen auch zurück. Manche denken dann auch erst nach. Deswegen ist dieser Widerspruch, dieses Nein-Sagen, dieses Halt-Sagen, dieses Stopp-Sagen so unglaublich wichtig. Und dann können wir gemeinsam auch Antisemitismus wirksam bekämpfen, wenn Staat, staatliche Institutionen, aber auch jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin hier ihren Beitrag leistet.
Und für die Exekutive Staatsminister Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister.
Wir sind entsetzt darüber, wie viel Antisemitismus es in unserer Gesellschaft wieder gibt. Aber zunächst einmal, das dürfen wir schon gemeinsam, die drei Gewalten in diesem Staat für uns feststellen. Das ist der große Unterschied zur NS-Zeit. Damals hat der Staat, das NS-Regime, aber in all seinen Formen in den drei Gewalten den Antisemitismus erst richtig befördert. Er hat ihn noch stärker gemacht, als er vielleicht in der Breite der Bevölkerung von vornherein da war. Es wurde staatlich angeschürt in der Legislative, in der Exekutive, in der Judikative. Es wurde behauptet, da Recht zu sprechen. Ja, es wurde Unrecht gesprochen. Aber der damalige NS-Unrechtsstaat, der hat sozusagen den Antisemitismus erst richtig perfektioniert in unerträglicher, in unglaublicher Weise. Heute stehen die drei Staatsgewalten zusammen, Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist schon ein großer Unterschied. Wir sind in der Tat entsetzt darüber, was es alles an Antisemitismus gibt. Und schlimm ist der Rechtsradikalismus in unserem Land. Aber mancher Zuwanderer aus dem Nahen Osten dergleichen, und wir haben das jetzt eben seit dem Überfall der Hamas erlebt, mit einer Reihe von Leuten, die aus Palästina stammen, die sich in radikaler Weise, nicht alle, aber leider einige, die sich extrem antisemitisch, anti-israelisch auch in unserem Land bemerkbar gemacht haben. Wir müssen uns das bewusst sein, aber es ist die Herausforderung an diesen Staat, an Legislative, an Exekutive, an Judikative, sich genau damit auseinanderzusetzen. Und das muss der große Unterschied zu damals sein. Da darf es eben keine Toleranz geben. Keine Toleranz gegenüber krassen Fehlentwicklungen. Und das ist mit die spannendste Herausforderung für unseren modernen Rechtsstaat. Diese Abwägung, wo die Toleranz an Grenzen stößt. Und ich betone immer wieder, auch nach meiner festen Überzeugung, ja, das ist die eigentliche Herausforderung, das ist auch die Lehre aus der Katastrophe des Nationalsozialismus, aus dem, was auf den 30. Januar 1933 alles folgte. Dort, wo wir fanatischer Intoleranz begegnen, müssen wir immer wieder das klare Bewusstsein haben, da endet auch unsere Toleranz. Da muss unsere Toleranz enden. Denn wenn die Toleranten zu lange tolerant sind gegenüber fanatisch Intoleranten, kann eben der Tag kommen, wo die fanatisch Intoleranten die Macht übernehmen und die Toleranten gar nichts mehr zu sagen haben. Und das wollen wir nie wieder erleben in Deutschland. Weder mit Neonazis, noch nur mit Kommunisten oder Islamisten oder sonst irgendjemandem.
Direkt im Anschluss an die Reden der Landtagspräsidentin und der beiden Minister folgte die Podiumsdiskussion, moderiert von Franziska Eder.
Frau Knobloch, wo spüren Sie den Antisemitismus heute ganz konkret?
Also wenn Sie mit mir über Antisemitismus sprechen, dann spreche ich über Judenhass. Das Wort Antisemitismus ist mir vollkommen fern. Und ich danke den drei Vertretern unserer Staatsregierung, dass sie heute sich mit diesem Thema, dass sie ja schon seit Jahren in ihren Köpfen, in ihren Büros haben und heute richtig an die Öffentlichkeit gegangen sind. Hier ist mir ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Weil ich immer gesagt habe, was hilft es, wenn wir uns zu diesen Themen äußern? Das ist nichts Neues für die Menschen, die uns zuhören.
Wir erfahren das täglich, ja.
Nicht alle hören uns zu. Aber wenn die Politik hier mal eingreift, vielleicht ist das ein anderer Weg und ich bin davon überzeugt, ein besserer Weg. Und darum möchte ich der Politik, die Sie vertreten, aufrichtig danken, dass das, was Sie heute leisten, bei der Bevölkerung sicher hervorragend ankommt. Und jetzt zu Ihrer Frage. Wir sprechen von Judenhass, weil wir den, also nicht nur ich, sondern viele Privatleute auch, die ihn zu spüren bekommen, meine Enkelin aus Israel hat ihn in der U-Bahn zu spüren bekommen, mit ihren Kindern drauf ist sie sofort aus Deutschland ausgereist. Ich meine, der Antisemitismus, der Judenhass ist da. Wir werden ihn auch nicht so schnell wieder losbekommen. Also ich sage das jetzt ganz einfach. Aber wir müssen dagegen kämpfen für eine Zukunft ohne Judenhass und Volldemokratie. Das ist das, was ich mir wünsche, weil die jüdischen Menschen hier in München sind, muss ich sagen, schon sehr deprimiert darüber, dass sie mindestens 2-3 Mal in der Woche in den Medien, sei es egal, welche Medien es sind, in irgendeiner Form etwas lesen müssen, was mit Judenhass zu tun hat. Und das ist natürlich auch etwas, was sie nicht verstehen. Frau Knobloch, warum können Sie nichts dagegen tun? Nein, ich kann nichts dagegen tun.
Das ist ja auch ein Effekt des Judenhasses, dass sich das jüdische Leben versteckt, zurückzieht. Das wäre ja auch wünschenswert, dass das jüdische Leben gerade auch hier in dieser Stadt sichtbar und frei gelebt werden kann, dass es keine Mutprobe ist.
Ja, wir versuchen das, besonders ich versuche das auch aufrechtzuerhalten. Wir haben das ja schon mal durchgeführt, gemeinschaftlich, extra als Gäste, als Zuschauer, was immer es auch ist. Und es hat wunderbar geklappt und ich hoffe sehr, dass wir zu diesen Themen wieder finden, wie wir es in der Vergangenheit, wie schon gesagt, erlebt haben. Es ist manchmal sehr schwierig, diese täglichen Neuigkeiten, die jetzt nicht Menschen, die was mit der Politik zu tun haben im jüdischen Bereich, sondern die mit anderen Themen zu tun haben, die sie in ihrem direkten Umfeld zu hören und zu sehen bekommen. Und nicht alles läuft über die Polizei, weil da gibt es auch verschiedene Ängste, dass man mehr oder weniger nicht als Mensch dasteht, der für alles eine Szene hat. Also wir schaffen es, das weiß ich. Und ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Und wir haben einen guten Anfang. Und ich weiß, dass wir uns verlassen können auf jeden, der die Politik vertritt. Und dieses Haus hat eine wunderbare Leitung. Und Herr Staatsminister, möchte mich bei Ihnen aufrichtig bedanken, dass Sie Ihr Haus offen halten für die Bekämpfung des Judenhasses. Danke Ihnen.
Wir müssen uns bei Ihnen bedanken für Ihren unermüdlichen Einsatz, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe gestern mit einer Ihrer Mitarbeiterinnen gesprochen und die sagte, gäbe es den Schabbat nicht, wir hätten Sie eine 7-Tage-Woche und würden noch mehr tun. Also danke für Ihre Kraft und für Ihre Energie. Es war, Charlotte Knobloch, glaube ich, ein Wunsch und ein Anliegen, auch hoffnungsvoll in Teilen zumindest über die Zukunft zu sprechen und die jungen Leute dabei anzuschauen. Und Herr Naor, Sie tun das ganz bewusst, Sie tauschen sich unglaublich viel mit jungen Menschen aus. Wenn Sie erzählen, wann der Judenhass in Ihrem Leben spürbar wurde, wann zog er ein in Ihr Leben?
Der ist ja da, sobald wir die erste Auge aufmachen, wenn wir geboren werden, haben wir schon eine Religion. Werden wir eigentlich gefragt, welche Religion wir annehmen wollen? Wo ist die Politik da? Warum ist die Politik so zurückgezogen, was anbelangt Antisemitismus? Nicht nur die Politik, auch die Religionen untereinander.
Also Sie wünschen sich lauteren Widerspruch.
Aber trotzdem glaube ich in die Jugend von heute. Das ist eine ganz andere Jugend. Die lassen sich nicht irgendwie verführen. Die wollen auch leben und gut leben, haben die auch verdient.
Das heißt aber, wenn Sie so eine Hoffnung, und das ist ja auch für die jungen Menschen ein Vertrauensbeweis von Ihnen, wenn Sie so eine Hoffnung und eine optimistische Stimmung im Zuge der Jugend haben, die Jugendlichen, die Ihnen begegnen, haben also ein großes Interesse daran, von Ihnen über den Holocaust zu erfahren.
Solange die Menschheit existiert, gibt es eine Religion. Eigentlich die erste Religion, alle hatten dieselbe Religion. Da haben sie sich gestritten untereinander. Warum hat man sich damals scheiden lassen? Es waren Interessen. Warum kommen wir nicht zusammen heute? Das sind auch Interessen.
Herr Naor, ein Wort noch zu Ihren Brüdern, beide ermordet von den Nationalsozialisten. Erzählen Sie jungen Menschen auch über ihr Leben, um ihre Familie am Leben zu erhalten, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden?
Die meisten. Nur ich und mein Vater sind am Leben geblieben. Meine Mutter mit meinem kleinen Bruder sind in Auschwitz vergast worden. Mein älterer Bruder ist erschossen worden. Überhaupt, wir in Litauen hatten ganz andere Möglichkeiten, zu da sein oder nicht da sein. Weil gerade unsere litauischen Nachbarn waren die Ersten, die uns angefangen haben zu morden. Nachher, wenn das Ghetto mehr geschlossen worden ist, man brauchte die Arbeitskräfte, ist so war eine Pause, was anbelangt Judenmorden. Aber auch diese Pause mit der Zeit brauchte man nicht mehr so viele. Was tat man mit denen? Hat die umgebracht. Und der letzte kleine Haufen, der noch geblieben ist, sind nach Deutschland verfrachtet worden. Und auch diejenigen, die nach Deutschland kamen. So wie meine Mutter und mein kleiner Bruder, die haben ja auch nicht überlebt, weil er nicht arbeitsfähig war.
Kleiner Bruder, muss man sagen, war
5 Jahre.
5 Jahre, als er starb.
Zufällig bin ich am Leben geblieben, auch mein Vater. Obwohl in den ersten 3 Monaten wussten wir nicht voneinander, nach der Befreiung.
Mein Vater
hat wieder geheiratet, eine ganz andere Religion. Hat mir nicht interessiert, muss ich sagen. Vor allem nicht die Religion.
Herr Naor, das ist deutlich geworden. Ich möchte mich bei Ihnen und bei Frau Knobloch bedanken für Ihre Kraft und Ihre unermüdliche Energie und vor allen Dingen auch über Ihren Willen, sich mit uns auszutauschen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Danke Ihnen. Die Einzige in dieser Runde, die ich duze, und das mögen Sie mir verzeihen, wir kennen uns, glaube ich, Sherry, seit 20 Jahren. Kollegin, Journalistin, Autorin, vor allen Dingen eine Frau, die iranische Wurzeln hat, die mit einem deutschen Juden verheiratet ist, die Verwandtschaft in Israel hat. Shahzad, du hast 2 Kinder, 6 und 10. Ihr seid aktiv in der Gemeinde. Wo begegnet dir Judenhass, wenn wir es heute so deutlich benennen?
Ja, auf viele verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Also persönliche Ebene, auch bei der Arbeit als Journalistin. Aber ich muss sagen, nach dem 7. Oktober hat sich die Lage wirklich verschärft. Also vor dem 7. Oktober, klar, es passierte immer wieder, dass meine Tochter irgendwas aus der Schule mitgebracht hat, von wegen, ich will meinen Davidstern nicht mehr tragen, weil manche komisch gucken. Sachen, die in der U-Bahn passiert sind, vor allem außerhalb von München, muss ich sagen. Aber jetzt sind die Ängste von jüdischen Eltern wirklich existenziell. Also wenn ich mir vorstelle oder wenn ich mir anschaue, dass ein jüdischer Student wie Nachav Shapira fast zu Tode geprügelt wird von einem Mitstudenten, und das auch von manchen als nicht antisemitisch eingestuft wird und das wird gesagt, irgendwie, er hat provoziert und so weiter und so fort, dann frage ich mich schon, ob meine Kinder hier in diesem Land eine Zukunft haben. Ich muss sagen, ich bin als ich 20 war, nach Deutschland gezogen. Ich liebe München, ich möchte hier bleiben. Ich möchte mir eigentlich keine andere Zukunft irgendwo anders ausmalen oder planen. Aber manchmal stelle ich mir die Frage, können meine Kinder hier zur Uni gehen, ohne dass ihnen was passiert oder nicht? Ich muss auch sagen, jetzt am 27. Januar, als 80 Jahre Befreiung von Auschwitz war, ich habe meinen Mann gebeten, mir ein Foto von Großmutter zu geben, die Auschwitz überlebt hat, befreit wurde vor 80 Jahren. Und meine Tochter trägt ihren Namen. Und sie saß vor mir, ich habe was geschrieben dazu, und sie saß vor mir, hat ein Buch gelesen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, in einem Land, wo wir täglich nie wieder hören, kann meine Tochter mit der Urgroßmutter, die befreit wurde von Auschwitz, bleiben? Kann sie hier zur Uni gehen oder nicht? Das begleitet mich täglich tatsächlich.
Was auch bedeutet, was ich bei dir durchhöre, ist die Sorge, dass das nie wieder eine Worthülse wird.
Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin ja auch Journalistin und man redet ja von Journalisten auch als vierte Gewalt. Und ich habe jahrelang darüber geschrieben, wie zum Beispiel das Regime von dem Land, wo ich herkomme, für Antisemitismus identitätsstiftend ist. Also die Islamische Republik ist basiert auf die Unterdrückung von Frauen, systematische Unterdrückung von Frauen und Vernichtung Israels, Antisemitismus. Und das bleibt auch nicht innerhalb des Grenzen des Iran, sondern sie investieren massiv in Antisemitismus, auch hier in Europa, durch Gelder, durch ihre Lobbyisten, die wirklich überall sitzen, in den NGOs, als Berater für Auswärtigen Amt, in den Medien. Die werden als Experten, Iran-Experten, Nahost-Experten, auch von uns Journalisten teilweise interviewt. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, wie verankert das hier ist, da frage ich mich auch, warum das nicht ernst genommen wird, warum das so weit kommen konnte. Also wir haben versucht, wirklich während der Frau Leben Freiheit Bewegung, die Freiheitsbewegung im Iran, auch hier viel mit der Politik zu sprechen, dass die Außenpolitik Europas gegenüber der Islamischen Republik eine Wende nimmt endlich, dass man wirklich die isoliert, so wie die Menschen im Iran das auch während der Freiheitsbewegung gefordert haben. Und das ist leider nicht passiert. Also uns wurde viel versprochen. Es kamen am Ende wirklich halbherzige Sanktionspakete, die nicht die Elite, sage ich mal, die politische Elite getroffen hat. Und ich bin mir sicher, wenn man auf uns Exil-Iranerinnen und Iraner, die hier wirklich aktiv gegen das Regime schon immer waren, gehört hätte, wäre der Massaker vom 7. Oktober höchstwahrscheinlich nicht passiert.
Du sprichst den 7. Oktober an. Das ist eine Zäsur, auch was den Antisemitismus, was den Judenhass hierzulande angeht. Herr Schwald wird uns, glaube ich, noch mal nachher Zahlen auch dazu liefern können. Dein persönliches Empfinden seit dem 7. Oktober, wie hat sich das verändert?
Extrem. Ich habe hier plötzlich auf den Straßen von Europa, meine neue Heimat, mit Symbolen, mit Slogans zu tun gehabt, vor denen ich geflüchtet bin. Hamas-Symbole, Hezbollah-Symbole, Slogans. Und ich muss sagen, diese Ereignisse sind für Frauen, vor allem kurdische Frauen, iranische Frauen, jesidische Frauen, afghanische Frauen, die eben von diesen islamistischen Strukturen geflüchtet sind und hier ein neues Zuhause, ein neues sicheres Zuhause gesucht haben, total retraumatisierend.
Das bedeutet, das muss man, glaube ich, nochmal sagen, du bist als junge Frau aus dem Iran hierher gekommen. Deine Eltern sind übrigens noch dort. Ist auch eine Last, die zu tragen ist. Aber das heißt, du kommst eigentlich in ein Zufluchtsland und erlebst jetzt zunehmend retraumatisierende Situationen.
Das ist richtig, ja. Also ich habe mit vielem nicht gerechnet, als ich aus dem Iran hierher gekommen bin. Das ist ein Al-Quds-Marsch, ein höchst antisemitischer Marsch, der von Ruhollah Khomeini, Revolutionsführer im Iran, Gründer von der Islamischen Republik, ins Leben gerufen wurde. Dass das auf den Straßen von Deutschland passiert, stattfindet, habe ich mir beim besten Willen nicht vorgestellt. Dass hier Intifada-Rufe stattfinden, dass die Flagge von Israel hier auch genauso wie meine Kindheitserinnerungen auf den Straßen von Teheran stattfindet, hätte ich mir beim besten Willen nicht vorgestellt. Und das zieht sich leider, seitdem ich in Deutschland lebe, und das wird immer schlimmer. 7. Oktober war natürlich eine Zäsur und Hamas-Dreiecken überall, Hezbollah-Flaggen überall, Menschen, die mit Porträts von Khamenei und Khomeini auf den Straßen sind. Das ist für mich eins nicht vorstellbar gewesen.
Danke dir. Herr Schwald, es gibt Zahlen von RIAS, die öffentlich einsehbar sind. Es gibt aber auch Zahlen der Polizei. Lassen Sie uns noch mal diesen 7. Oktober nehmen. Wie hat sich die Zahl der antisemitischen Straftaten seitdem entwickelt?
Also dazu muss man vielleicht zunächst sagen, dass die Zahlen von RIAS und die von der Polizei nicht 100% vergleichbar sind. Wir tatsächlich nur strafbares Verhalten oder Verhalten, von dem wir glauben, dass es strafbar ist, in enger Abstimmung mit der Justiz verfolgen. Insofern, die Zahlen sind wirklich nur eine Seite. Und wenn die Frau Präsidentin sagt, sie geht auch davon aus, dass nicht jede Jüdin, jeder Jude zur Polizei geht, dann ist es auch ein Thema, das uns als Polizei beschäftigt, wo wir sagen, wir wollen da sein, wir wollen, dass die Menschen uns vertrauen, dass sie zu uns kommen und letztendlich diese Straftaten anzeigen.
Also auch von Ihnen der Zuspruch, bitte zur Polizei zu gehen.
Ja, und ich hoffe nicht, dass es vorkommt, dass das nicht ernst genommen wird. Das sind keine Petitessen, sondern das ist Menschenhass in Reinkultur, der auch strafbar ist. Und da bitte ich wirklich einfach, dieses Verhalten nur anzuzeigen. Insofern weiß ich nicht, wie viel die Straftaten aussagen oder die Anzahl der Straftaten. Die sind tatsächlich seit dem 7. Oktober 23 gestiegen, und zwar sehr spürbar gestiegen. Wenn ich den Zeitraum bis Ende März betrachte, waren das allein in Bayern rund knapp 1000 antisemitische Straftaten. Jedes Jahr 23, 24, roundabout 580 Straftaten. Das ist eine deutliche Steigerung. Aber nochmal, das ist aus unserer Sicht wirklich nur ein kleines Mosaik. Das andere ist hier schon angesprochen worden, im unterstrafbaren Bereich. Auf uns kommt es an als Polizei. Es kommt auf die anderen zwei Staatsgewalten auch an. Aber wir müssen diesen Beruf mit der Haltung machen, auf uns kommt es an. Auf uns verlassen sich die Menschen. Und wenn ich sowas höre, dass man sich unsicher fühlt, dass man überlegt, sind wir hier noch am richtigen Ort, dann ist das ein gesellschaftliches Problem. Aber das ist etwas, was ich auch auf mich beziehe, auf unsere Organisation, wo wir überlegen müssen, wo können wir noch besser werden.
Danke, Herr Schwald. Frau Knobloch, bitte.
Nein,
schön.
Ich wollte nur einen Satz sagen.
Ja.
Ich habe hier die Gelegenheit, Ihnen und Ihren Leuten aufrichtig zu danken für den Schutz, den Sie uns gewähren. Der Jakobsplatz ist ein besonderer Platz geworden, und es ist in jeder Woche zwei, dreimal, wenn auch öfters, dass wir die Polizei rufen müssen. Und der Ruf ist verklungen und sie sind da. Und das gibt uns natürlich sehr viel Zuversicht, die wir manchen Dingen zuschauen müssen und verstehen die Welt nicht mehr. Also aufrichtigsten Dank Ihren Leuten, Ihnen besonders, für das, was Sie für uns unternehmen. Dankeschön.
Herr Dr. Hässler, Sie sind der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. In anderen Bundesländern, da wird der Kampf gegen Antisemitismus in den Landesverfassungen zum Staatsziel erklärt. Diese Debatte gibt es auch bei uns in Bayern. Wie nehmen Sie diese Debatte wahr und wie stehen Sie dazu?
Ja, es gibt, glaube ich, mittlerweile 4 oder 5 Landesverfassungen, die den Kampf gegen Antisemitismus als Staatsziel aufgenommen haben. Bei uns beginnt die Diskussion auch, und sie hat der Landesverband für Heimatpflege eröffnet, ein sehr ehrwürdiger Verband, der sich nicht etwa nur um Trachten kümmert, sondern im Gegenteil sich halt auch um unsere bayerische Verfassung. Er hat auch die Verfassungsviertelstunde erfunden und sie auch durch den Landtag gebracht. Also es ist durchaus ein Anstoß, den man als erfolgreich ansehen kann. Und die Diskussion muss und sollte geführt werden. Ein Staatsziel verleiht zwar keine subjektiven Rechte, ist aber im allgemeinen Staatshandeln oder auch bei verfassungsgerichtlichen Entscheidungen natürlich ein wichtiger Wertmaßstab. Und deswegen ist die Diskussion dazu, ob man das auch in die bayerische Verfassung aufnehmen soll, sicher sehr gewünscht und hilfreich. Und sie muss dann aber halt auch mit der entsprechenden Klarheit geführt werden. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Man müsste natürlich im politischen Raum eine Zweidrittelmehrheit im Bayerischen Landtag finden. Halte ich jetzt nicht für so schwierig, glaube ich, um ein verfassungsänderndes Gesetz zu beschließen. Das müsste dann dem Volk, so ist unsere Bayerische Verfassung, zur Zustimmung vorgelegt werden. Der Verfassungsgeber ist in Bayern das Volk. 1946 hat das Volk die Verfassung beschlossen. Und deswegen gibt es bei uns auch nicht viele Verfassungsänderungen, weil man natürlich dem Volk mit gewichtigen Anliegen sozusagen kommen muss, um salopp auszudrücken. Aber ich würde das für ein sehr gewichtiges Anliegen halten. Dazu müsste natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte geführt werden, neben der politischen. Und da sind all die Institutionen, die dazu beitragen müssten, Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und so weiter. Und worauf ich aber meiner Meinung nach achten würde bei der Debatte, ist zum einen, dass man die Einzigartigkeit der Shoah nicht aus dem Auge verliert. Denn bei solchen Diskussionen wird gerne gesagt, da muss aber auch noch der Kampf gegen X, Y und Z hinzugefügt werden. Und da kommt man dann schon in eine Debatte, die es schwieriger macht. Und ich würde dabei auch mir wünschen, dass man respektiert, dass die Bayerische Verfassung ja nicht schweigt zum Antisemitismus. Im Gegenteil, also wer sie liest, die Präambel oder den Gleichheitssatz oder die Menschenwürde oder eben Artikel 119 Bayerische Verfassung, da steht drin, Völker- und Rassenhass sind verboten. Das war schon 1946 ein Programmsatz, der auch spät reingekommen ist. Und da würde ich warnen vor einer Debatte, die sozusagen die alte Sprache aufspießt. Das haben wir zu Artikel 3 Grundgesetz in der letzten Legislaturperiode gehabt. Sprich, ist Rasse ein Begriff? Nein, er ist falsch. Darf ich den verwenden? Und 1946 hat das jeder verstanden. Also wenn ich das vermenge in der Debatte, kommt man ein bisschen in Irrwege. Und das würde ich beachten, wenn ich die Verfassungsänderung anstoße und betreibe.
Also eine anstrengende, eine komplexe, aber eine wichtige Debatte. Ja. Auch Sie wissen, wir haben genügend historische Beispiele, auch Beispiele in jüngster Zeit, wie Demokratien, wie der Rechtsstaat erodieren kann in manchen Ländern, in denen wir uns das so gar nicht hätten vorstellen können, in welcher Eile das auch passieren kann. Für wie gefährdet halten Sie unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat hier?
Ja, ich glaube, man muss sich schon große Sorgen machen. Sie haben es gerade angesprochen. Dieser Zug ins Autoritäre findet ja in den Bevölkerungen großen Zuspruch. Obwohl das jüngste Beispiel, auf das Sie anspielen, in dem Staat, der uns die westliche Demokratie gebracht und vermittelt hat, sehe ich jetzt nicht, dass der Zug ins Autoritäre zu größeren Erfolgen führt. Aber bitte, diese Diskussion wird geführt. Die Menschen haben irgendwie durch die vielen Krisen, die sie durchleben, wenn sie zurückdenken, also man spricht von Multikrise, so ein Unsicherheitsgefühl. Und da greifen manche wohl dazu, das Autoritäre als eine Lösung anzusehen. Also da muss nur jemand sein, der sagt, wie es geht. Und das ist, dann geht's voran. Und dann haben wir nicht diese vielen Diskussionen in unserer Demokratie und unser Rechtsstaat vor allem. Sind ja anstrengend, weil es viele Diskussionen braucht. Beispielsweise in Meinungsfreiheit, da haben wir uns für einen sehr komplizierten Begriff entschieden, wertebezogen. Deswegen ist bei uns Holocaustleugnung strafbar. Das sind halt schwierige Diskussionen und man muss den Leuten vermitteln, die schwierigen Diskussionen sind nötig. Sie führen aber auch zum Ziel. Also die Staatsgewalten, aber auch die Wirtschaft müssen sozusagen zielorientiert arbeiten und den Leuten zeigen, dass Demokratie und Rechtsstaat zu Lösungen führt und nicht das Autoritäre. Denn wenn das Autoritäre gewinnt, was macht man? Als erstes schwächt man die Justiz und den Rechtsstaat. Kann man da überall sehen. Und am Schluss gibt's all die Freiheiten nicht mehr, die wir haben, und könnten wir auch solche Diskussionen, wie wir sie heute führen, auch nicht in diesem Umfang führen. Also ich habe schon Sorgen. Ich glaube, unsere Institutionen sind stark, zeigt sich ja. Verfassung sorgt auch vor, wenn im Parlament der Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wird. Da steht da drin, wie man weitermacht. Und da kommt man auch zu einer Lösung. Also Institutionen sind stark, aber die Leute müssen auch wieder das Gefühl bekommen, Demokratie und Rechtsstaat können Krisen lösen und sind besser als das Autoritäre.
Herr Dr. Hessler, ich fand Ihre Ausführungen hochinteressant. Vielen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, Sie sind das lebende Beispiel dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Verfassungsviertelstunde in Zukunft nicht wegschlafen, sondern auch vielleicht als Gewinn sehen. Das wäre doch schön für heute. Danke Ihnen. Herr Freller, so lange Jahrzehnte im Landtag, außerdem Direktor der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten, also in Doppelfunktion heute hier. Dafür vielen Dank. Staatsminister Eisenreich hat es vorher gesagt, Widerspruch hilft. Wo würden Sie sich zivilgesellschaftlich manchmal mehr Widerspruch wünschen?
Es gibt einen Spruch, der heißt, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Das kann ich schon einem Dreijährigen beibringen. Und wenn das beherzt wird ein Leben lang, dann hätte es die Kriege des letzten Jahrhunderts nicht gegeben. Also wir müssen wirklich in diese Erziehung noch stärker reingehen. Da sind auch die Elternhäuser gefordert, weil in späteren Jahren lässt sich nur noch sehr schwer etwas verändern oder noch zurechtbiegen. Das heißt, ich plädiere dafür, dass in der Erziehung diese Charakterbildung eine wichtige Rolle spielt. Und im Übrigen, und jetzt schließe ich mich direkt an den Herrn Präsidenten, in der Bayerischen Verfassung steht ein ganz interessanter Satz: Die Schule soll nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Und diese Forderung, die wird mir noch zu wenig gelebt. Das ist für mich eine Anforderung an Eltern und auch an Lehrkräfte. Das ist auch unser Bemühen, weil dann sind auch Vorurteile bis hin zum Hass. Antisemitismus beginnt mit Vorurteilen und endet mit Hass und Gewalt. Und das müssen wir versuchen, dass die Menschen eher zu einem Denken des Miteinanders kommen als des Ausgrenzens. Und da glaube ich, haben wir viel zu tun. Und ich sage auch eines, wir sind sehr bestrebt, auch von der Stiftung logischerweise, Gedenkstätten und von anderen Gedenkstätten selber, dass wir hier tätig werden, auch in der Bildungsarbeit. Wir sind froh, dass sehr viele Schüler nach Dachau kommen. Wir haben auch inzwischen fast 1 Million Besucher. Bei einer Sache hätte ich gleich jetzt eine große Bitte. Wir sind gerne bereit, alle Schüler der weiterführenden Schulen auch durch Dachau zu führen und zu begleiten, bräuchten dazu aber erheblich mehr Personal, sonst sind wir mit 1 Million Besucher schlicht und einfach überfordert. Ein letztes will ich noch anbringen, was mir beim Antisemitismus im Augenblick auffällt, dass wir 3, ich sage jetzt einmal schon fast bewusst, Feinde haben gegen die jüdische Bevölkerung. Das sind die Rechten, sind die Linken und sind die Islamisten. Und was die rechte Seite angeht, also die rechtsextreme Seite, das ist mir wichtig, das Wort rechtsextrem ist mir wichtig, gibt es eine Partei, wenn ihr führende Mitglieder die 12 Jahre nationalsozialistischer Gewaltherrschaft als Vogelschiss der Geschichte ansehen, dann ist das für mich nicht mehr tragbar. Und da muss gewarnt werden, so sehr es nur geht. Das ist die rechte Seite. Dann haben wir die linke Seite. Ich erinnere an das Zelt gegenüber der LMU und die Demonstrationen gegen Israel und ähnliches mehr, was sich in Berlin abspielt. Das ist auch von linker Seite her eine extrem große Problematik. Und was den islamistischen Antisemitismus angeht, da ist natürlich die Historie ausschlaggebend und der Zuzug hier ins Land, dass es mit reingebracht wird, fast importiert wird. Und da haben wir alle eine wertvolle und wichtige Aufgabe, diesem Antisemitismus Einhalt zu geben.
Noch anschließend, dass wir alle gefordert sind, nämlich beispielsweise in der U-Bahn aufzustehen und zu widersprechen. Ich darf jetzt das Wort erteilen dem Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, der sehr engagiert zugehört hat, Herr Spähnle.
Ich muss es leider sagen, in Deutschland werden wieder Juden verfolgt und Jüdinnen. Wir haben einen Punkt überschritten, der mir große Sorge macht. All das, was gesagt wurde, stimmt und ich bin den Initiatoren dieses Vormittags sehr dankbar, weil einmal in die Mitte der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt wird und zwar auch der politischen, was dieser Hass für Jüdinnen und Juden bedeutet, welche Dimension er hat, historisch, gesellschaftspolitisch, aber eben auch für die Exekutive, die politische Verantwortung im Parlament und die Menschen, die Recht sprechen. Wir haben einen Punkt überschritten. Man kann über das Verhalten der israelischen Regierung und der israelischen Streitkräfte sicher unterschiedlicher Meinung sein. Aber die Frage wird bei uns nicht mehr gestellt, ob die israelische Armee möglicherweise Kriegsverbrechen begeht oder ob die Regierung Netanjahu auch gut oder schlecht handelt, sondern Israel ist der Evil. Es ist schick geworden, in der Mitte der Gesellschaft, nicht nur bei den Rechten, den Linken und den Islamisten, festzustellen, ach, was da in Israel passiert, das ist Genozid und Sie sind ein Jude. Und das ist nämlich der Punkt. Sie sind ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Sie sind doch mitverantwortlich für das, was da in Gaza passiert. Und das ist die neue Qualität des Judenhasses, den wir in der Mitte der Gesellschaft erleben. Es gab im letzten Sommer einen Leitartikel in der FAZ, der hat vor allem das akademische Milieu angeschaut, weil nämlich diese Bewegung, nicht, dass man Israel kritisiert, sondern dieser blanke Judenhass von den akademischen Werkstätten, unseren Universitäten ausging und wie das Camp an der Münchner Universität seine Tätigkeit in Anführungszeichen aufnahm, dann war ein Flugblatt zu finden, da war dieser Satz Free Palestine, nicht von dem, Gott sei Dank, in Bayern strafrechtlich verfolgten und jetzt auch durch erste Gerichte so bestätigten Satz from the river to the sea, dass das antisemitisch ist, begleitet, sondern der Stand von Columbia to Munich. Das heißt, von einer der wichtigen Universitäten der Ostküste, auch ein Hort, an dem sich amerikanische Jüdinnen und Juden als ihre akademischen Heimat über Jahrzehnte wohlfühlten, dieses Springen hier zu uns über den Atlantik. Und dieses, es ist doch der Jude und Sie sind eine Jüdin. Ob sie Deutsche oder Israelin sind, das ist die neue Qualität, die mir massive Sorgen macht, weil sie in der Mitte der Gesellschaft auftritt. Wir haben Gott sei Dank an den beiden Wochenenden der Befreiung der KZs auf bayerischem Boden in Flossenbürg und in Dachau gedenken können. Und der Auftritt des 100-jährigen Befreiers war bewegend, genauso wie die Geschichte von Abanauer. Vor 80 Jahren ist aber auch was anderes passiert, nach der Befreiung. Es haben alle gewusst, was passiert, dass Juden bei helllichtem Tag zusammengetrieben wurden, zu den Bahnhöfen geschafft und dann auf dem Weg in den Tod geschickt wurden. Und es haben auch alle davon profitiert. Die Arisierung wurde über die Finanzämter in Deutschland organisiert. Der Verkauf jüdischen Eigentums, die Wiederbelegung von Wohnungen. Meine Mutter, Jahrgang 25, hat mir das erzählt, die war Krankenschwester in Garmisch. Da hat eine Dame gewohnt, die hieß Silbertau. Die war dann plötzlich weg. Frau Silbertau sei in den Osten gegangen, war die Formulierung. Aber was komisch war, was sie erzählt hat, die hat alles dagelassen. Dann ist die Wohnung neu belegt worden und das Inventar verkauft worden, hat meine Mutter, Jahrgang 25, uns erzählt. Und dann ist am 8. Mai die wunderbarste geschichtspolitische Fälschung des Jahrhunderts geschehen. Es wurde die Stunde Null erfunden. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es die Dolchstoßlegende, also die Heimatfront hat der siegreichen kaiserlichen Armee den Dolch in den Rücken gestoßen und dann waren es die Juden. Nach der Stunde Null war es noch viel besser, da war nämlich keiner mehr da. Und es haben alle gewusst, dass der Nachbar bei der SS war und dass der bei den Totenkopfeinheiten war. Das haben alle gewusst. Und dann kommt die Verantwortung der jungen Bundesrepublik. 500.000 Mörderinnen und Mörder waren unterwegs, haben die Shoah gestaltet. Nicht nur Deutsche, aber eben vor allem Deutsche. Einige 10.000 Prozesse haben stattgefunden und die wurden dann, die Strafen manchmal nicht vollzogen, früher ausgesetzt und ähnliches. Das heißt, in der jungen Bundesrepublik haben einige 100.000 Mörderinnen und Mörder friedlich ihren Weg machen können und dann ihr Dasein friedlich beschieden. Noch viel schlimmer. Ich danke Justizminister Eisenreich, der eine wissenschaftliche Studie vorgestellt hat, der die Kontinuitäten, und das ist der Punkt, das ist die Verantwortung der jungen Bundesrepublik, die Kontinuitäten in der Verantwortung, die Mörder machten Karriere in der Justiz, in der Verwaltung, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Das ist das, was uns heute besonders aufrütteln muss, dass in der jungen Bundesrepublik die Mörder Karriere machen. Ich habe den Fall des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger völlig falsch eingeschätzt. Mein Vater hat sich aufgeregt, wie man diesem Ehrenmann das antun kann. Ich habe das damals auch nicht nachvollziehen können. Und in diesem Haus war ein Staatsminister der Justiz aktiv, der dann zurücktreten musste im Jahr 1953. Ich hatte einen Vorgänger als Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Überlebenden des Holocaust. Der hieß Auerbach, war ein jüdischer Mensch, der sich sehr engagiert hat, angeeckt ist in den 40er Jahren, weil er sich eingesetzt hat für die DPs, die Displaced Persons. Der wurde dann Anfang der 50er Jahre einer Haufen Delikte beschuldigt und antisemitisch gegen ihn gehetzt. Er wurde dann vor Gericht gestellt, wurde dann wegen einer nicht sauberen Doktorarbeit verurteilt, war aber so persönlich getroffen, dass er sich das Leben nahm. Es gab dann einen Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags und der förderte zutage, dass der damalige Staatsminister der Justiz und Gründungsvorsitzende der CSU, selbst KZ-Insasse Josef Müller, hinter diesen Aktionen steckte. Er wurde dann durch den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten entlassen. Nur damit wir wissen, was in der jungen Bundesrepublik auch an Verantwortung in einer jungen Demokratie da war. Diese junge Demokratie, dieses Geschenk, das uns gegeben wurde, das mit den Millionenleben alliierter Soldaten bezahlt wurde, hat diese Gesellschaft angenommen und eine stabile Demokratie geschaffen, eine belastbare Demokratie. Wir müssen aber diesen Dingen ins Auge sehen. Und deswegen ist das, was heute stattfindet, dass die drei Gewalten sich ihrer Verantwortung stellen, dass es hier so deutlich wird, dass Judenhass keinen Platz hat in dieser Gesellschaft, weil es um den Kern geht, nämlich um Menschenrechte im Alltag, dass das so entscheidend wichtig ist. Und deswegen darf ich an diese Stelle auch diesen Gedanken, ein Staatsziel in der Bayerischen Verfassung für Schutz des jüdischen Lebens und die Bekämpfung von Antisemitismus stellen, auch an dieser Stelle werben. Es ist in anderen Ländern so geschehen. Und in den Ländern, in denen das in der Verfassung steht, etwa Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, hat das schon jetzt nach wenigen Jahren unmittelbare Auswirkungen, zum Beispiel bei den Haushaltsverhandlungen oder bei der Fassung neuer Gesetze. Das ist in Bayern ein schwieriger Weg, weil er auch mit der Zustimmung des Volkes, der Bevölkerung zusammenhängt. Aber letztlich ist es der Schlussstein eines Bekenntnisses einer freien Gesellschaft zum Schutz jüdischen Lebens, weil es hier ums Ganze geht, nämlich um die Menschenwürde im Alltag. Vielen Dank.
Das war der Sonderpodcast von der Veranstaltung Drei Staatsgewalten gegen Antisemitismus zum Gedenktag 80 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Eine gemeinsame Veranstaltung von Bayerischem Landtag, Bayerischem Justiz und Innenministerium. Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie jederzeit auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X unter bystmi und auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.